Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin so eine Person, die Leuten auch noch Wochen nach Silvester immer noch ein frohes neues Jahr wünscht. Deswegen ein frohes neues Jahr an euch alle. Schön, euch hier ein bisschen zu sehen durch die Reihen. Wir fangen heute an mit einer neuen Predigtreihe. Und zuvor möchte ich euch von einer Umfrage erzählen. Vor ein paar Jahren, da kursierte so in den sozialen Medien eine Umfrage, die Frage aufwarf: Was sind die wichtigsten Worte, die du je in deinem Leben gehört hast? Und die Top 3 Antworten waren: Nummer 1, ich liebe dich, keine Überraschung. Nummer 2, ich vergebe dir. Und Nummer 3, Essen ist fertig. Das sind die 3, ich liebe dich, ich vergebe dir und Essen ist fertig. Und eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, ist das eine perfekte Zusammenfassung von dem, was Jesus so gesagt und getan hat in seinem Leben. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, sagt Jesus in unserem Text heute. Und wir beschäftigen uns die nächsten Wochen mit den 7 sogenannten Ich-Bin-Worten Jesu aus dem Johannesevangelium. Und nein, so ein Ich-Bin-Wort, das ist keine neue deutsche Wortart, die du noch nicht kennst, weil du im Deutschunterricht zu viel geschlafen hast, so wie ein Tun-Wort oder ein Wie-Wort, sondern ein Ich-Bin-Wort, das ist so ein geflügeltes Christenwort für 7 oft sehr bildhafte Aussagen, die Jesus im Johannesevangelium über sich selbst trifft, über seine Person. Und uns damit so ein aussagekräftiges Selbstporträt von sich malt. Und dieses Ich Bin, das Jesus verwendet, das ist ein eindeutiges Echo von diesem geheimnisvollen Namen Gottes aus dem Alten Testament, was kein jüdischer Zuhörer damals überhört hätte. Als Mose in der Wüste die Stimme Gottes aus einem merkwürdig brennenden Dornengestrüpp vernimmt, fragt er ihn nach seinem Namen und Gott antwortet rätselhaft, eigentlich unübersetzbar und ganz klar vieldeutig: Ich bin, der ich bin. Du bist, wer du bist, haben wir gerade gesungen. Oder in anderer Übersetzung heißt es auch: Ich bin der, der da ist. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Und wie Heiko uns schon letzte Woche im Neujahrsbrunch gesagt hat, in diesem Namen können wir uns bergen mit allem, was war, was ist und was noch kommt, auch in diesem Jahr. Denn Gottes Wesen ist: Ich bin da. Ich werde mit euch sein. Und am Anfang des Johannesevangeliums ist die Rede davon, dass dieses Ich bin da, das große göttliche Geheimnis, in Jesus Mensch wurde. Ein Mensch aus Haut und Haaren und tatsächlich unter uns wohnte, ganz nah und greifbar. Und Jesus tritt auf und sagt: Ich bin's. Ich bin dieser Ich bin. Wer mich sieht, sieht Gott. Durch mich habt ihr Zugang zu Gottes Gegenwart. Und netterweise führt Jesus das in diesen 7 Ich-Bin-Worten dann noch etwas mehr für uns aus, erklärt das nochmal ein bisschen mehr. All diese Ich-Bin-Worte geben mehr Farbe auf die Frage: Ja, Jesus, für wen hältst du dich denn eigentlich? Wie erleben wir Gottes Gegenwart durch dich? Wie haben wir uns das vorzustellen? Und hier in Johannes 6 sagt Jesus, wie Brot. Ich bin die Stulle für alle, in Gluten wie in schlechten Zeiten. Wortwitz. Und Brot löst in unseren Köpfen heute wahrscheinlich andere Erinnerungen, Bilder und Assoziationen aus als bei den Menschen damals. Ja, heute der Duft von frisch gebackenem Brot reicht doch aus, um uns Deutsche dazu zu bringen, uns hinzusetzen, es uns gemütlich zu machen, den Aufstrich deiner Wahl aus dem Kühlschrank zu angeln und eine oder mehrere Scheiben zu genießen. Also ein frischer Laib Brot vermittelt für mich einfach das Gefühl von Zuhause, von heimischen Ofen, von echtem, noch vernünftigen, anständigen Genuss made in Germany. Aber in unserer Zeit, selbst in so einer Brotnation wie Deutschland, ist Brot halt optional geworden. Auch wenn meine fanatisch brotverschlingende Frau mir da vehement widersprechen würde. Aber so ist es. Wir Supermarkt-Shopper können uns heutzutage auch anders ernähren und tun das auch. Mit Nudeln und Pesto und so weiter. Also die Brotzeit ist nur noch eine Mahlzeit unter vielen. Aber für die Menschen damals war Brot eben nicht optional, sondern unverzichtbar. In gewisser Hinsicht entspricht dieses biblische Wort für Brot unserem Konzept für Nahrung und Essen im Allgemeinen noch eher als unserem Konzept von Brot. Zur Zeit Jesu war Brot nicht nur irgendein wichtiger Bestandteil der Mahlzeit oder irgendeine beliebige Beilage, sondern die Essenz aller Mahlzeiten. Brot war Nahrung, Brot war Leben. Wenn die Getreideernte starb, starbst auch du. Und Jesus sagt: So essentiell, so basic und alltäglich und lebensspendend bin ich für euch. Und mit diesem Hintergrund wollen wir jetzt einmal dieses Brotwunder und dieses anschließende Brotgerede Jesu näher anschauen und der Frage: Was meint Jesus damit, wenn er sich selbst das Brot des Lebens nennt? 2 Aspekte. Erstens denke ich, echtes Brot, das geteilt und verteilt werden will, das unseren realen Hunger stillt. Denn der christliche Glaube, der will nicht eben nur so eine Vertröstung auf das Jenseits sein oder irgendeine innerliche Tafel. Und zweitens, Christi-Leib, von dem wir buchstäblich, aber eben nicht wörtlich, essen und zehren sollen. Denn der christliche Glaube will genauso wenig auf das Diesseits vertrösten. Denn in uns ist, denke ich, so ein Hunger nach mehr im Leben, als nur Treibstoff, Überleben und Instandhaltung. Eine Sehnsucht für das, was die Schreiber des Neuen Testamentes eher ewiges, wahres Leben nennen. Ein Hunger, den wir nicht so einfach selbst stillen können. Ein Lebenshunger, der uns alle irgendwie eint, aber der uns auch allzu oft versklavt. Und die Geschichte, die sich vor diesem Text abspielt, diesem Gerede, das wir gerade gehört haben, der ist wahrscheinlich auch vielen von euch oder einigen von euch bekannt. Denn das ist diese wundersame Geschichte, in der Jesus 5000 plus Menschen mit nur einem Lunchpaket aus nur 5 Broten und 2 Fischen satt macht. Und diese Geschichte gehört eigentlich unzertrennlich mit dieser Aussage, ich bin das Brot des Lebens zusammen. Aber hätten wir die jetzt auch noch vorgelesen, dann wäre es einfach viel, viel zu lange geworden. Deswegen haben wir die für euch trotzdem, damit ihr die vor Augen haben könnt, im Gottesdienstheft abgedruckt, damit ihr da ein bisschen mitfolgen könnt. Und ich werde euch jetzt mal in diese Geschichte mit hineinnehmen. Diese Geschichte beginnt mit einer hungrigen Menschenmenge. Die Menge war Jesus und seiner Wunderspur gefolgt, seinen Zeichen, die er so im ganzen Land Israel hinterlassen hat. Auf einer Hochzeit wurde Wasser zu Wein, Kranke wurden geheilt. Und klar, die Menge, die folgte gierig dieser Sensation. Immer wieder presste sich eine Menschenmenge um Jesus herum in seinem Leben, hungrig nach Wundern, nach seinen Worten oder auch einfach nur nach Brot. Aber irgendwie liest man so schnell über diese Menge drüber. Das ist so eine anonyme Masse oft. Deswegen stell dir doch mal für einen Moment vor, du stehst dort mit diesen Menschen in der Menge, die schieben und schubsen, um Jesus zu berühren. Wer sind die? Eigentlich sind die nicht viel anders als wir. Menschen mit alltäglichen Problemen, mit körperlichen Bedürfnissen und mit nimmersatten Sehnsüchten und auch mit politischen Unsicherheiten. Und deswegen folgen sie Jesus auf diesen Berg wie Pilger auf ihrer spirituellen Suche oder wie Bettler auf der Suche nach Brot. Und dort lesen wir, dass das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest, an dem die Israeliten die Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei feierten, kurz bevorstand. Und sie waren wieder gefangen in dieser Zeit unter einer Fremdherrschaft. Und sie sehnten sich wieder nach einem Befreier. Also der Bauch der Menge knurrte. Das ist das Setting, eine hungrige Menschheit vor ihrem Schöpfer und ihrem Befreier. Und Jesus, was macht Jesus jetzt? Unser erster Punkt, realen Hunger stillen. Denn egal, wie man dieses Speisewunder auffassen möchte, ganz egal, wie man zu diesem Übernatürlichen steht, eins ist klar und von einem sollten wir uns auch erstmal nicht ablenken lassen, Jesus tut den Menschen hier erst einmal etwas Gutes. Ja, er kümmert sich ganz unmittelbar um ihren handfesten Hunger. Und ich finde, das ist eigentlich so typisch Jesus. Dort, wo er ist, achtet er eigentlich immer darauf, was diese Person, die gerade unmittelbar vor ihm steht, braucht, was ihr Bedürfnis ist. Und es gibt jetzt auch kein Bedürfnis, das er irgendwie abwertet oder wo er sagt, oh, die sind eigentlich jetzt nicht so wichtig, ignoriert die mal, da gibt es aber Wichtigeres, so habe ich dir schon mal vom Himmel erzählt. Denn Jesus achtet immer darauf, was diese Menschen brauchen. Und es ist ganz oft überraschend körperlich und unmittelbar. Aber das Ganze steht auch im Kontext einer größeren Not. Denn dieser Hunger, dieser Menge war nicht nur die Situation, 22.10 Uhr misst sogar der Rewe schon zu, sondern im größeren Kontext dieser Zeit war Hunger einfach ein alltägliches Thema. Ja, eigentlich wimmelte dieser See Genezareth nur so vor Leben. Man konnte viel fischen, viel anbauen. Es war eine fruchtbare Gegend. Aber Israel war bekannterweise von den Römern besetzt und die haben viel abgezogen aus dem Land an Steuern und an Abgaben und deswegen war Hunger auch eben ein allgegenwärtiges Thema. Und auch in diesem Kontext müssen wir eigentlich diese Massenspeisung, die diesem Text vorangeht, sehen, denn das wäre ein wirkliches politisches Hoffnungszeichen. Und dementsprechend wollen sie Jesus dann ja auch gleich zum König machen, gewaltsam, wie man in Vers 15 lesen kann. Verständlich, sie wollten einen politischen Befreier, einen, der das alltägliche Stechen in ihren Bäuchen stillt. Und was uns daran erstmal ganz deutlich werden sollte, Jesus tut den Menschen hier zu Beginn ganz praktisch, ja ganz körperlich, materiell etwas Gutes. Er kümmert sich um ihre dringlichsten Bedürfnisse. Er sagt nicht, oh, ich sehe, du hast Hunger, was machen wir denn da? Ich weiß auch nicht so genau, ich könnte für dich beten oder so. Nein, er begegnet dieser ganz realen Not erstmal mit was Essbarem, zwischen die Zähne. bereitet nicht nur irgendeine innerliche, spirituelle Tafel, sondern leibliches Brot. Er versorgt, nährt und stärkt sie. Und wenn wir dieses Wunder unter der Überschrift lesen, was bedeutet es, Jesus das Brot des Lebens zu teilen, dann wird eben klar, es bedeutet Menschen Gutes zu tun, Leute mit Hunger nicht wegzuschicken, nicht entmutigt zu sein von so einer überwältigenden Masse, sondern schlichtweg anzufangen, Brötchen zu verteilen. Ja, wenn wir so ein geistliches Bibelkapitel lesen wie gerade, dann bleibt das keine rein innerliche Angelegenheit. Wir können diesen ganz realen Hunger in unserer Welt nicht ignorieren, wenn wir Jesus nachfolgen. Ja, man könnte dieses Kapitel Johannes 6 lesen und total magnetisiert sein von diesem hinteren Teil, von diesen dicken, mystischen, spirituellen Aussagen. Esst mich, trinkt mein Blut. Aber das Ganze fußt eben in diesem ganz praktischen, bäuchestillen Moment am Anfang dieses Kapitels, mit dem alles beginnt. Und wir merken, das gehört zusammen. Das Spirituelle und das Materielle, das Betende und das Helfende. Und wenn wir das auseinanderreißen in unserem Glauben, dann kommt irgendwas Halbgekochtes, Halbgegartes dabei raus. Eine Welt, die immer noch kaputt ist. Menschen, die immer noch Hunger haben. Die amerikanischen Theologen William Willimon und Stanley Hauerwas haben das einmal in Bezug auf das Vaterunser, in welchem wir Gott ja auch um unser täglich Brot bitten, so ausgedrückt. Sie schreiben: Jede Auffassung, dass Christsein eine Art jenseitige Reise in eine Traumwelt ist, ist ausgeträumt an dem Punkt, an dem das Vaterunser es auf das Wesentliche herunterbricht und Gott verwegen und mutig um Brot bittet. Und Brot ist auch das Lebensmittel, das Jesus verwendet, um dieser Abendshungernot der Menge zu begegnen. Vers 9 heißt es: hier ist ein kleines Kind, es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen, fragen sich die Jünger. Weil das ist jetzt kein Wunder-Superfood, sondern recht schlichtes Grundnahrungsmittel. Normale Leute essen. Und das hat der Kleine sich auch nicht selber zubereitet. Das war wahrscheinlich sein Lunchpaket von Mama. So kleine Fladenbrote aus Gerstenmehl und Wasser, dazu ein paar Sardinen, möglicherweise getrocknet und gesalzen. Das wäre so ein typisches Lunchpaket, das eine einfache galiläische Mama ihrem Sohn liebevoll einpacken würde. Und ich denke, indem Jesus gerade diese Mahlzeit, ja dieses Lunchpaket vermehrt, vermehrt er auch diese Fürsorge dieser Mutter, die für ihr Kind sorgt. Also diese Speisung hat weniger den Charakter von so einer anonymen, unterkühlten Massenspeisung, wo schön rationiert jeder eine Portion erhält, so mit einem Suppenlöffel in der Kantine, Flatsch, der nächste bitte. Sondern nein, Jesus umsorgt diese Menschen. Alle bekommen so viel sie wollten, heißt es im Text. Ich stelle mir das vor, eher wie früher bei mir auf dem Kindergeburtstag, endlich mal so viel essen, wie ich will, ne? Da ist eine Wärme, eine Freude. Ich stelle mir das vor, ja, wie meine Mama früher auf meinem Kindergeburtstag hin und her gesprungen ist zwischen schmatzenden und glucksenden Kindern. Und hier ist es Jesus selbst, Gott selbst, der dieses Essen an die hungrigen Menschen verteilt, an jeden Einzelnen. Aber die Jünger, die spielen auch ihren Part. Sie dürfen quasi was? Sie dürfen den Tisch decken, heißt es dort, dafür sorgen, dass sich alle setzen und danach auch wieder abdecken und wegräumen. Das ist ja großartig. Aber ich sehe darin eigentlich ein ganz tiefes Bild für unsere Nachfolge. Es sind die kleinen und oft die unbedeutenden Dinge, die wir tun. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium sollten die Jünger ganz einfach den Stein von Lazarus' Grab wegrollen, damit er aus dem Tod zurück ins Leben gehen kann. Denn es ist Jesus, der das neue Leben schenkt. Er kümmert sich, er heilt, verwandelt Menschen, tut kleine und große Wunder. Und wir als Kirche geben vielleicht so den Rahmen, den Raum und das Setup dazu. Vielleicht wie hier im Text mit unserer Gastfreundschaft, indem wir hier in Gießen Tische decken, damit Hunger mal körperlich, materiell, mal innerlich, existenziell gestillt werden kann. Das ist unser Auftrag als Kirche, den realen Hunger der Menschen um uns herum zu stillen, das Brot des Lebens mit ihnen zu teilen. Und dabei geht es nicht darum, immer in so ganz großen Würfen zu denken. Es muss nicht gleich gesellschaftsverändernd sein. Das ist oft viel zu groß gedacht und manchmal fast lähmend, wie die Jünger hier im ersten Moment erstmal gelähmt sind. Sondern es geht einfach wirklich darum, im Kleinen, manchmal nebensächlichen, praktische Nächstenliebe zu üben. Jesus, der gründet es auch nicht in einem Handstreich, die Welthungerhilfe, die jetzt jeden Donnerstag am See Genezareth allen 5000 plus was zu essen gibt, sondern er hat einfach in dem Moment etwas Gutes getan. Und diese Bäuche werden am nächsten Tag auch wieder knurren. Genau deswegen ist dieses Brotwunder, dieses Wunderzeichen auch nur das, ein Zeichen. Versteht ihr, diese Zeichen sind im Johannesevangelium immer ein Fingerzeig auf den Schöpfer, der auch der Befreier und Neuschöpfer ist. Diese sieben Zeichen, ne, wie die sieben Ich-Bin-Worte, göttliche Zahl, sieben im Johannesevangelium, diese sieben Zeichen, Wasser wird zu Wein, Lahme gehen, Blinde sehen, Brot wird vermehrt und so weiter, Tote werden lebendig. Die verweisen darauf, dass neues, frisches, ihr sattes, geheiltes, sehendes, lebendiges, kurz wahres, ewiges Leben letztlich in Jesus selbst zu finden ist. Der Geber dieser Zeichen ist die Gabe selbst, der Ernährer ist letztlich die Nahrung selbst, der Brötchenverteiler ist selbst das Brot. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt und diesem etwas theologisch-theoretisch klingenden Teil am Ende von diesem Kapitel. Mit seinen sonderbaren, verstörenden Aussagen wie "Esst mich, trink mich". Und das waren ganz schön kontroverse Aussagen auch damals. Viele Jünger sagen in Vers 60, das war eine unerträgliche Rede, wer kann sich so etwas anhören? Ja, diese Predigt dezimiert Jesu Gefolge eben mal von 5000 plus auf gerade mal 12 Leute. Das ist nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte. Aber was bedeuten diese seltsamen Aussagen? Dazu müssen wir erstmal einen wichtigen Begriff ins Auge fassen, nämlich ewiges Leben. Und wenn wir das heute so hören, Leben in Ewigkeit, dann denken wir vielleicht sofort an die Dauer, stellen uns vielleicht ein ewig langes Leben vor. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie die Vampirsfamilie in der Twilight-Saga, die einfach nicht sterben will und wir deswegen jetzt schon 5 Filme davon ertragen mussten. Und das ist auch ein Teil davon. Ein Leben, das nicht stirbt. Aber der entscheidende Gedanke, um den es hier geht, ist, denke ich, erstmal die Qualität des Lebens, nicht so sehr die Dauer. Mit ewigem Leben hat Jesus ein besonders erfülltes, pralles Leben gemeint, besonders sattes Leben. Und dieses ewige Leben, das trifft jetzt auch nicht erst nach dem Tod in Kraft, sondern also unser Leben ist hier nicht irgendwie so ein himmlischer Warteraum, in dem wir uns alle verstecken, bis unser Name dann aufgerufen wird, sondern dieses ewige Leben beginnt jetzt hier und jetzt. Vers 35, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und dabei geht es offensichtlich nicht nur um so irgendeinen physischen Hunger, sondern um unsere tiefsten Sehnsüchte und wie diese Art von Hunger gestillt wird. Es geht um etwas, was inwendig satt macht und was nicht unbedingt abhängig davon ist, in welchen Lebensumständen ich mich gerade befinde. Also das ist mit ewig Leben hier gemeint, erfülltes Leben und nicht nur einfach endlos weiterleben. Und tatsächlich, einfach nur zu existieren, immer weiterleben zu müssen, ohne satt zu leben, das ist eigentlich eine Höllenbeschreibung der Bibel. Ich weiß nicht, vielleicht schaut deswegen Robert Pattinson immer so blass aus in diesen Filmen. Weiß ja nicht, habt ihr nicht gesehen. In Vers 27 sagt Jesus, strebt nach der ewigen Nahrung, die hält bis ins ewige Leben hinein. Kurz, wir sind Menschen, die nach Lebensfülle suchen. Und das gilt sicherlich auch nicht nur für uns hier im Gottesdienst, sondern dieser Lebenshunger, der verbindet uns mit anderen Menschen, auch in dieser Stadt, auch vielleicht die ganz anders glauben als du und ich. Ja, wir wollen eben nicht nur funktionieren, sondern wir wollen leben wie Gott in Frankreich oder was auch immer die Vorstellung ist. Wir haben einen Hunger, eine Sehnsucht für mehr als nur Instandhaltung. Da ist ein Hunger in uns auf ein Leben, das mehr ist, als einfach nur Tag ein, Tag aus, von der Arbeit oder Uni nach Hause kommen, zu schauen, was ist heute auf Netflix, dann 11 Uhr, Akku leer, Zeit wieder alle meine Geräte anzuschließen, damit sie am nächsten Tag wieder aufgeladen sind. Also ich glaube, es fällt uns leicht, in diesen Chor aus Vers 34 einzustimmen, gib uns dieses Brot, was vermeintlich Fülle bringt. Und in diese gemeinsame Suche hinein sagt Jesus jetzt hier, ich bin Leben in Fülle, Brot aus Getreide kann euren Magen füllen, ich selbst kann euch ewig füllen. Aber das ist erstmal eine Behauptung, ist nett, aber was wir natürlich wirklich sehen wollen, ist, ob wir das auch persönlich so erfahren können. Das war auch die Reaktion der Leute im Text, Vers 30. Was gibst du uns denn jetzt für ein Zeichen, damit wir das sehen? Und Jesus' Reaktion ist eigentlich sehr interessant, denn er gibt keinen wirklichen Beweis, er erklärt das jetzt nicht rational oder tiefenpsychologisch oder gibt uns noch ein Erlebnis, aber er gibt etwas anderes. Er zeigt uns nämlich einen praktischen Weg auf, wie wir das tatsächlich persönlich erfahren können. Nämlich wie? Die Leute fragen in Vers 28, ja, was sollen wir tun? Und Jesus antwortet, glauben. Glaubt an mich. Und an dieser Stelle könnte man frustriert werden oder sogar richtig wild werden, weil was heißt das schon? Glauben, 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 immer glauben in der Kirche, Antwort auf alles, Deckel zu, so schwammig, so unkonkret. Aber hier ist jetzt eben das Schöne an dieser Rede, Jesus weiß, dass das abstrakt und irgendwie schwierig sein kann. Und deswegen redet Jesus hier wieder von Brot. Jesus macht hier etwas, was er oft gemacht hat, nämlich etwas schwer Verständliches mit einem Bild zu verknüpfen, was wir alle kennen, um es uns leichter zu machen. Jesus sagt, ich bin Brot. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stehe oft in der Gefahr, Jesus, Gott, in meinem Alltag in so eine Abstraktion zu verwandeln, was meine Beziehung zu ihm auch oft erkalten lässt. Und vielleicht hilft dir folgende Frage, um das Bild von Jesus als Brot noch näher an dich heranzuholen, um dem ganzen Bild irgendwie nochmal ein bisschen mehr Wärme und Nähe zu verleihen. Wenn Jesus das Brot des Lebens ist, welche Sorte Brot stellst du dir dann vor? Wie ist Gott für dich momentan? Ist er eher so eine trockene Stulle von vorvorgestern, die man zähneknirschend dann doch noch verputzt, weil man will ja nichts wegwerfen? Oder doch so ein fluffiges, ofenfrisches Roggenbrot aus so einem, anständigen Sauerteig? Oder doch ein gesundes Dinkelhafer-Vollkornbrot oder ein knuspriges Baguette oder vielleicht sogar eine saftige Olivenöl-getränkte Focaccia oder ein würziges Naanbrot oder ein Sandwich, zwei Brothälften, zwischen denen einfach alles möglich ist, ja dreimal Freude zum Reinbeißen. Welche Sorte Brot stellst du dir vor? Denkst du, Gott will nur das Nötigste für dich, dass es gerade so reicht? Oder glaubst du, dass in Jesus eine Lebensfülle zu finden ist? Egal welche Sorte Brot, ich hoffe nur, er ist nicht wie Pumpernickel, weil das wäre wirklich ganz schlimm für mich, ehrlich gesagt. Ja, so wie wir uns Gott vorstellen, so wird auch unsere Beziehung zu ihm oft aussehen. Entweder schal, trocken und unappetitlich oder voller Wärme und Geschmack und Freude und Frische. Fest steht, wie im Matthäus-Evangelium Jesus einmal sagt, wenn ihr Gott um Brot bittet, dann wird er euch keinen Stein geben. Aber da steckt noch mehr drin in dieser Metapher des Brotes. Denn wie beim richtigen Brot, um etwas davon zu haben, da muss es gebrochen werden. Denken wir an so einen richtigen Leib, wie hier vorne. Wenn er da so schön intakt und so schön bemehlt auf der Küchenzeile liegt, da hilft er mir nichts. Ich kann dran riechen, kann dran lecken. Seltsam. Aber um wirklich satt zu werden, muss dieser Leib eben gebrochen werden. Ja, für manche Menschen ist Jesus eher wie so ein perfekter Leib auf dem Küchentisch, der so schön und inspirierend ist anzuschauen. So ein toller Lehrer, Sozialethiker, vorbildlicher Mensch, inspirierende Sätze. Aber der Punkt ist, wirklicher Glaube bekommt seine Kraft in dem Moment, wo Jesus das wahre Brot ihm zerbrochen worden ist. Und genau davon redet Jesus in Vers 51. Er sagt, das Lebensbrot ist mein Leib und ich gebe diesen Leib hin für das Leben der Welt, für euch. Das ist eine klare Anspielung auf seine Hingabe und auf seinen Zerbruch im Kreuz. Und für die Welt heißt anstelle der Welt. Denn die Botschaft von Jesus war immer durch sein Leben hindurch, Leute, ihr habt eigentlich versucht, euer Leben zu entführen, obwohl es doch eigentlich von mir herkommt, von Gott herkommt. Ihr habt von ungesunden Töpfen geschlemmt und angefangen, das Leben irgendwie zu verschwenden, wie mit eurem Essen einfach viel zu viel wegzuwerfen. Ihr habt das Brot auch von anderen weggenommen und bleibt doch oft hohl zurück. Ihr wollt selbst Götter sein, ihr liebt das Leben in sich selbst. Und trotzdem bleibt ihr oft von diesem Lebenshunger versklavt. Aber trotzdem sagt Jesus immer wieder, ihr braucht nicht davon versklavt bleiben, denn ich bin das wahre Brot, das zerbrochen worden ist für euch. Ich werde dort gebrochen werden, wo ihr eigentlich zerbrechen müsstet. Mein Leiden ist euer Frieden, mein Gebrochenwerden ist eure Heilung, mein Geschnittenwerden eure Zukunft. Aber wenn du zu ihm kommst und Jesus sagst, Jesus, ich habe Hunger, mach mich satt. Und das könnte jetzt eine Klammer sein für alle möglichen Bedürfnisse. Jesus, ich habe dieses oder jenes praktisches Bedürfnis, still ist, dann ist das noch nicht wirklicher Glaube, der uns wirklich mit ihm verbindet. Jesus sagt in Vers 26, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen, als ein Fingerzeig wirklich auf mich als Person verstanden habt, sondern weil ihr satt geworden seid, weil ihr euer Bedürfnis, euren Wunsch gestillt habt. Aber das ist noch nicht dieser Glaube, von dem Jesus spricht. Jesus ist dann vielleicht so wie unser Pizzalieferant für den Heißhunger spätabends und hoffentlich kommt er pünktlich, ansonsten schreibt sich diese Rezension aber von selbst und ich muss mir vielleicht jemand anders aussuchen. Jesus ist dann noch nicht wirklich unser Retter und Herr. Hier ist ein anderes Gebet. Ich sehe, dass ich eigentlich oft selbst gebrochen durchs Leben gehe. Aber du bist zerbrochen worden an meiner Stelle und darauf verlasse ich mich jetzt. Das ist der Punkt, wo echter Glaube und echtes Leben mit ihm beginnt, nämlich in dem Moment, wo ich ihn als das gebrochene Lebensbrot vertraue und ihn buchstäblich anfange, in mich aufzunehmen. Denn wie ist das bei natürlichem Brot? Es muss nicht nur gebrochen werden, sondern ich muss es auch irgendwie hier reinbekommen. Ich muss es kauen, schlucken, verdauen und verinnerlichen. Und erst dann hat es diese nahrhafte Wirkung. Und so ist es auch mit dem lebendigen Brot. Glauben bedeutet, Jesus, seinen Geist, seine Worte, sein Evangelium, ja sein neues Leben, immer wieder neu in mich aufzunehmen. Nicht in meinen Magen, aber in mein Sein. Nicht in meinen Darm, aber in meine Gedanken. Nicht in mein physiologisches System, aber eben in meine Lebensmitte. Und hier ist der Punkt. Dafür gibt es oft im Glauben jetzt keinen todsicheren Mechanismus, wie das funktioniert. Aber es gibt ja Gelegenheiten, Gewohnheiten und geistliche Übungen, die ich kultivieren kann. Gelegenheiten, die Jesus selber nutzt, um sich uns näher zu bringen, um unseren geistlichen Blutzuckerspiegel im Bild gesprochen zu heben. Und was sind solche Gelegenheiten? eine Gewohnheit, wie wir üben, Jesus von Jesus dem Brot des Lebens zu zehren, ist, denke ich, wie Jesus selbst immer wieder in seinem Leben auch ganz praktisch eine Zeit auf Essen zu verzichten, zu fasten und zu spüren, wie freiwilliger Verzicht mich satt macht. Im Fasten, da geht es eben nicht darum, nur abzunehmen, sondern den Hunger einmal unseren Lehrer sein zu lassen. Ein Lehrer für unsere tiefer liegenden Sehnsüchte. Es geht darum, hinter die Oberfläche meines Lebens in die Tiefen zu schauen und uns neu auf Gott auszurichten. Denn Fasten enthüllt die Dinge, die uns oft unbewusst kontrollieren. Es legt irgendwie Schicht für Schicht offen, an was wir uns da eigentlich im tiefsten Sinne klammern im Leben. Unseren Besitz, Partner, Lifestyle, Überzeugung, Anerkennung durch andere. Und wir klammern, nicht unbedingt, weil wir diese Dinge so bedingungslos lieben, sondern weil wir so sehr Angst oft davor haben, sie zu verlieren. Dinge, die uns doch satt machen sollten, aber es nicht immer können. Dinge, denen wir oft unseren ganzen Hunger widmen, unsere ganze Zeit, Energie und Aufmerksamkeit. Und oft gerade besonders, wenn wir denken, wir wollen davon loskommen. Und so klammern wir noch fester daran und sind so ängstlich oft nur mit uns selbst beschäftigt. Und vielleicht kann uns Fasten daran erinnern, diese Umklammerung in unserem Leben ja regelrecht auszuhungern. Dass wir diese Dinge eben nicht brauchen im Leben, um okay zu sein, um glücklich zu sein. Ihr Fasten soll uns helfen, unsere inneren Ketten zu lösen und neu in Gott und in seiner Fürsorge und in seiner Fülle zu ruhen in diesem Jahr. Im Februar, da beginnt im Kirchenjahr traditionell so eine 40-tägige Fastenzeit, die bis Ostern andauert. Und wir wollen diese Zeit dieses Jahr als Kirche, diese Zeit des freiwilligen Verzichtes, ganz bewusst gestalten. Und vielleicht kann das für uns als Kirche so eine neue Gelegenheit sein, diese Gewohnheit neu irgendwie in unserem Lebensrhythmus zu etablieren. Als Jesus während seiner Fastenzeit, seinen 40 Tagen in der Wüste, versucht wird, da sagt er, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und das zeigt eine weitere Gewohnheit auf, wie ich Jesus in mich aufnehmen kann. Nämlich ganz einfach regelmäßig an seinen Worten zu zehren, von ihnen zu kosten, sie zu verdauen im Gebet und dadurch so eine Art inneren Staudamm in mir zu formen, wo diese Aussagen der Schrift sind und zur rechten Zeit wird der Heilige Geist Ströme daraus fließen lassen in meine Lebenssituation hinein und uns durch diese Worte auch satt machen. Aber auch das ist kein Mechanismus, aber Gewohnheiten, Gelegenheiten, die Gott uns schenkt und manchmal wird er sie nutzen. Fest steht wie bei natürlichem Brot, du kannst nicht nur davon leben, wenn du es dir irgendwie aus der Ferne irgendwo anschaust, sondern erst wenn du es zerkaust und schluckst und davon isst, kannst du es schmecken und auskosten. Wenn du das Evangelium nicht nur aus der Entfernung irgendwie zerdenkst, sondern einmal aufnimmst und annimmst, dann beginnt Jesus in dir zu wirken. Und im Abendmahl feiern wir genau das. Wir nehmen Gottes Evangelium in uns auf. Wir essen symbolisch Christi Leib und trinken Christi Blut, feiern, dass wir durch seinen gebrochenen Leib, sein Blut, neues, sattes Leben haben können. Und manchmal schmeckt auch dieses Leben noch bitter. Und ist immer noch schwere Kost. Glaub mir, ich weiß das. Aber in manchen Momenten ist es auch einfach genug. Im Abendmahl, da nehmen wir einen winzigen Schluck Wein und ein kleines bisschen Brot und nennen das Gottes Fülle und Überfluss. Ganz genau wie hier in dieser Geschichte 5 Brote und 2 Fische tausendfach satt machten. Und genau das wünsche ich dir für diese Woche, für dieses Jahr, dass du diesen Überfluss und die Fülle, die Jesus schenkt, neu schmecken und auskosten kannst in deinem Leben.